Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Buongiorno, liebe Leute. Heute habe ich eine besonders coole Folge für euch. Ich habe jemanden gefunden, der sowohl für die deutsche Nationalmannschaft als auch für Bayern Basketball arbeitet. Und er hat einen ziemlich spannenden Job. Was er genau macht, musste er mir in Ruhe erklären. Aber er ist einer der Typen, bei dem ihr euch bedanken müsst, dass wir Weltmeister geworden sind. Bei dieser Folge müsst ihr wirklich gut zuhören, sonst versteht ihr nicht alles. Ich fand's auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ohne groß noch mehr zu erzählen, hört ihr jetzt mein Interview mit Jens Leutenecker. Also erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Kein Problem, Emil. Freut mich.
Also erstmal stell dich doch mal vor.
Also ich bin der Jens Leutenecker. Ich bin, früher war ich mal ein Basketballtrainer, jetzt bin ich nur noch ein Altherren-Basketballtrainer. Und arbeite als Analyst beim FC Bayern Basketball. Und meine Arbeit beruht darauf, Zahlen zu generieren oder Zahlen zu lesen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, die man dann in bestimmte Verhaltensmuster, also bestimmte Aktionen auf dem Basketballfeld übertragen kann. Das bedeutet, ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir, da gibt es jetzt eine Mannschaft, und die haben einen Spieler, der ist 2,21 Meter groß. Ich habe mir das Interview mit Marco Baldi angehört. Da haben sie über den Tavares, habt ihr da gesprochen. Und wenn der in der Zone ist, dann sollte man nicht gegen den in die Zone ziehen und abschließen, sondern den Ball rausspielen. Und diese Statistiken erhebe ich. Wie häufig passiert das? Wie kann man da in verschiedene Situationen reinkommen, damit man, obwohl der Tavares auf dem Feld steht, dass man da trotzdem erfolgreich ist? Und das ist meine Arbeit in 30 Sekunden zusammengefasst.
Hast du selber früher Basketball gespielt?
Tatsächlich spiele ich auch noch Basketball, also bei meiner Ü35-Mannschaft. Und dieses Jahr haben wir sogar ein paar Regionalligaspiele mit der Mannschaft gemacht. Und ich habe selber auch in der Regionalliga gespielt. Das war aber, ich habe so mit 22, 23 bin ich dann ein Level runtergegangen, um dann selbst als Trainer oder Spielertrainer zu arbeiten, weil ich habe Sportwissenschaft und Medienwissenschaft studiert und dort wollte ich mich ein bisschen mehr auf die Trainertätigkeit fokussieren und deshalb bin ich jetzt nicht in den, habe ich jetzt nicht versucht, in den Leistungssport, in die Pro B oder in die Pro A zu kommen und ich weiß auch nicht, ob's ganz gereicht hätte. Mit 1,80 Meter ist man limitiert im Basketball.
Deine Position beim FC Bayern Basketball ist Data Business Intelligence Manager. Was bedeutet das genau?
Ja, genau, das ist die Frage. Das weiß ich selber nicht. Nee, kleiner Spaß. Das ist genau das, was ich eigentlich beschrieben habe, dass man versucht, man kann ja heutzutage, und das ist natürlich klar, du bist ja jung, du weißt ja nicht, wie es früher war, aber heutzutage gibt es extrem viele Daten. Ja, man kann ganz viele Datensätze kaufen oder selbst generieren. Und dann geht es darum, da eine clevere Herangehensweise zu finden, um einfach aus diesen Daten etwas herauszulesen. Das kann sowohl für die Business-Seite sein, also für Ticketing-Verkäufe, aber es kann genauso auch für das Basketball, für Taktiken im Basketball sein.
Was hast du studiert? Was war dir schon vorher klar, was du machen möchtest?
Ich wollte schon immer in den Bereich Coaching reingehen. Jetzt ist es so eine Mischform aus Analyse und Coaching. Und dafür habe ich quasi, wie ich vorhin gesagt habe, in Tübingen Medienwissenschaft und Sportwissenschaft studiert und war auch davor oder während der Zeit in Ludwigsburg als Videoanalyst tätig, wo ich dann bestimmte Spielsequenzen rausgeschnitten habe und den Trainern zur Verfügung gestellt habe. Und genau.
Für welche Vereine hast du schon gearbeitet?
Also ich habe für Ludwigsburg gearbeitet, für Tübingen, da war ich Assistenztrainer. In Bamberg habe ich als Live-Analyst gearbeitet. Live-Analyst bedeutet Folgendes. Spielst du selbst Basketball? Ja,
Ja.
oder? Okay, jetzt sagen wir, der Trainer sagt zu euch, kannst du gut werfen? Oder bist du eher einer, der zum Korb zieht?
Ich würde so ein Mittelding, ist schwierig zu sagen.
Du kannst beides, oder?
Ja.
Also gut, okay. So, wenn du beides kannst, sagen wir, der Trainer hat die Strategie, der Emil, der macht viele Würfe rein. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Emil möglichst häufig in eine Situation bekommen, wo er die Würfe nehmen kann. Und dafür geben wir ihm aber nicht den Ball in die Hand, sondern wir probieren, den frei zu spielen, so wie den Andy Obst. Siehst du, manchmal, wenn der Andy Obst den Ball bekommt, hat er den Ball und der Ball ist schon wieder weg.
Ja, oft
Richtig?
dann aus dem Handoff oder so meistens
So
dann.
aus dem Handoff, also Ballübergabe oder ein indirekter Block, da kommt er hochgeschossen, zack, bumm, und dann ist es, und dann haut er den Wurf direkt weg. Sagen wir, jetzt ist die Strategie von deinem Trainer, der Emil, der hat heute, ich habe das gesehen, einen richtig heißen Tag. Der hat bisher schon beim Aufwärmen 8 Dreier in Folge getroffen. Deshalb wollen wir jetzt schauen, dass wir immer wieder den Emil in die Situation reinbringen, um dass der sofort einen Wurf abdrücken kann, dass der da frei wird. Ja? Und das ist meine Aufgabe, während dem Spiel dafür zu sorgen, und zu sehen, ist unsere Strategie, ist die aufgegangen und hat es so funktioniert. Und das kann man ja ganz einfach in Zahlen zusammenfassen. Zum Beispiel sagen wir, ah, der Emil hat es dann geschafft, 10-mal einen freien Wurf zu bekommen und er hat tatsächlich 5-mal den Dreier reingemacht und deshalb war es hochprozentige und gute Würfe. Und das habe ich in Bamberg gemacht. Genau. Dann hatte ich ein eigenes Startup, das genau in diesen Bereich reinging, um die Qualität der Würfe zu berechnen. Ich weiß nicht, kennst du, manchmal schaust du auch Fußball-Bundesliga?
Ich verfolge es jetzt nicht so, aber ja, ich sehe es schon manchmal.
Manchmal steht da nach dem Spiel Expected Goals. Weißt du, was Expected Goals sind? Das sind
Nee.
die zu erwartenden Tore. Jetzt erkläre ich dir was. Also, wie viel Elfmeter, wie viel Prozent aller Elfmeter gehen rein? Und du hast mir vorhin erzählt, dass du Prozentrechnen und Bruchrechnen schon hattest, also hast du jetzt ein kleines Problem, weil du mitdenken musst. So, was glaubst du, wie viel Prozent aller Elfmeter gehen rein? 50%, 80, 90.
Ich denke, also mehr als 50 würde ich schon sagen. Ich glaube, es ist schwieriger einzuhalten, als reinzumachen. Deswegen würde ich sagen, es ist einfacher, einen reinzumachen, als zu halten. Deswegen würde ich sagen, 60, 70.
Okay, in der Bundesliga sind so 75. 75%. Das bedeutet, das ist jetzt ganz komisch. Ein Elfmeter gibt 0,75 zu erwartende Tore. Ja, ist logisch, weil 75% sind 0,75. Und wenn man das jetzt aufaddiert und beim Basketball auch ein Freiwurf ist so ungefähr 0,75, wenn der Andy Obst wirft, der wirft ja 90%, das sind 0,9. Und das bedeutet, mein Startup, mein Unternehmen hat immer berechnet, wie viel Punkte hätte denn diese Mannschaft haben sollen. Also, es steht 50-50, aber vielleicht hat eine Mannschaft dreimal von der Mittellinie getroffen. Ja, aus Glück. Das kann passieren. Die Würfe gehen rein, oder? Haben wir alle schon gesehen. So ein schwieriger Wurf oder mal ein schwieriger Wurf übers Brett. Und dann habe ich quasi diese Daten erhoben und die Datenpakete verkauft. Und der nächste Schritt war dann FC Bayern Basketball. Und da bin ich jetzt seit 5 Jahren.
Wie viele Menschen arbeiten im Analytics-Team von Bayern München?
Me, myself and I. Also einer. Wir haben einen. Es ist aber so, dass wir die Aufteilung ist so, dass ich immer mit einem Assistenztrainer zusammenarbeite. Zum Beispiel, wir haben ja, was glaubst du, wie viele Spiele wir ungefähr im Jahr haben? Du bist ja auch Alba Berlin-Fan, oder?
Ja, also
Jetzt
jetzt
kannst
so
du
in der ohne Players oder mit Players?
mit allen Spielen zusammen, so ungefähr, was denkst du?
50, 60?
80 Spiele mindestens. Weil man spielt ja 34 Spiele in der Euroleague und dann spielt man nochmal, dieses Jahr waren es nur 32 Spiele, ja, dann ist man ja schon bei 66, dann spielt man noch Pokal, wenn man weit kommt, dann ist man bei 70, dann kommen noch Playoff-Spiele, kommen noch dazu. Wenn man ein sehr gutes Jahr hat, dann kommen auch Euroleague-Playoffs dazu. Und wir hatten mal eine Saison, da hatten wir 93 Spiele. Und das ist mehr als die NBA-Teams, die spielen ja 82 Spiele. Ja, also hatten wir mehr Spiele als ein NBA-Team. Und meine Arbeit ist, dass ich immer mit einem Assistenztrainer zusammenarbeite, die Vorbereitung für dieses eine Spiel mache. Aber gleichzeitig sagen wir, das eine Spiel ist am Donnerstag gegen Alba Berlin in der Euroleague. Und das andere Spiel ist dann am Sonntag gegen Weißenfels. Aber das muss ja auch vorbereitet werden. Und ein Trainer kümmert sich dann um Alba Berlin und der andere Trainer kümmert sich dann um Weißenfels. Und dann arbeite ich mit beiden Trainern parallel zusammen, sodass wir für beide Spiele gut vorbereitet sind. Und so ist quasi die Zusammenarbeit mit den Trainern.
Analysiert ihr die Spielweise des Teams und auch oder auch die jedes einzelnen Spielers?
Also natürlich von allen Spielern, alle Spielweisen. Aber du hast ja auch schon häufiger Euroleague angeschaut, oder? Ab und an zu Hause oder auch in der Arena. Ist dir etwas aufgefallen? Zum Beispiel sagen wir, jetzt wird ein Spieler eingewechselt, wie zum Beispiel Andy Obst oder ein richtig großer Centerspieler. Ist dir dann auch was aufgefallen, wie sich das Spiel bei der Mannschaft verändert?
Also, wenn jetzt bei Andy Obst jetzt, wenn jetzt ein Groß an seinem Team kommt oder ans andere?
Was sagen wir? Der Andy Obst steht an der Seitenlinie, der wird jetzt eingewechselt. Und was glaubst du, was die Bayern jetzt machen würden? Oder eine Mannschaft, die so einen guten Werfer hat? Was glaubst du, was die jetzt machen, wenn der jetzt reinkommt?
Ich denke, er wird mit dem Center ein Handoff spielen, denke ich, probieren.
Ja, zum Beispiel ein Handoff. Also jetzt, sie laufen einen Spielzug für ihn, richtig?
Ja.
Und das ist normal, dass in der Euroleague, aber auch in der Bundesliga, für bestimmte Spieler bestimmte Spielzüge gelaufen werden. Richtig? Und in dem Moment, wo der Spielzug dann für den gelaufen wird, das kann man dann gut zusammenfassen, weil dann kann man sagen, Achtung, das ist jetzt zum Beispiel two down, also zwei tief, und dann kommt der immer für den Handoff und dann würde man der Mannschaft das präsentieren. Schaut mal, hier ist der Spieler und hier ist sein Spielzug dafür. Anderes Beispiel wäre so ein großes Center, so ein richtiger zum Brett-Center. Da würde man sagen, das ist ein Spielzug five down, also fünf für Center und tief. Ja, dann geht der Ball zu dem Center-Spieler. Und wenn man da jetzt nichts dagegen macht, eine spezielle Strategie, dann kann sein, dass der Center-Spieler, weil er so wuchtig und kräftig ist, dann bekommt der Ball und den Ball unterm Korb, dann dreht er sich einfach um und wirft den Ball rein. Richtig? Deshalb muss man das vorbereiten und die Mannschaft informieren. Pass mal auf, die spielen immer, wenn der da ist, wenn dieser Große da ist, dann spielen die five down und da braucht unser Center-Spieler ganz kurz Hilfe von diesem oder jenen Spieler. Oder so wollen wir das verteidigen. Und so werden die Informationen aufbereitet, dass es sowohl natürlich die Spieler sind, aber auch die Spielsysteme. Weil eine Euroleague-Mannschaft hat bis zu 80, 90 Spielsysteme. Kannst du dir das vorstellen? Wie viel das sind? Also 90 Spielsysteme, da muss man erstmal probieren, 90 Handzeichen zu finden. Ja, siehst du ja immer bei einem Aufbauspieler, dann zeigt er eine Eins, dann zeigt er die Eins nach oben, mal zeigt er sie zur Seite, oder dann wedelt er in der Luft, oder dann ist die Eins nach unten. Dann hast du schon vier verschiedene Spielzüge. Aber die Spielzüge, das ist natürlich auch so ein bisschen trickreich, weil man weiß ja nie, die Ansage von dem Spielzug. Du musst es erstmal herausfinden. Das ist so ein bisschen Spionarbeit. Ja, weil die Spieler, die wollen ja auch nicht, stell dir vor, wenn du jetzt gegen mich spielst und ich sage jetzt meine Strategie, ich möchte ja nicht, dass du meine Strategie kennst, oder?
Nee.
Ja, also probiere ich das irgendwie zu verschleiern. Und ein Weg, das zum Beispiel zu verschleiern, dass nicht jeder das sieht, ist, indem die Spieler so zusammenkommen. Das sieht man immer bei Freiwürfen. Richtig? Dann stellen die sich so zusammen. Was glaubst du, was sie da zu sich sagen?
Ja, ich denke, der Point Guard oder so meistens hält dann, sagt dann irgendwas oder irgendjemand, dann besprechen die sich halt, wie die jetzt den nächsten Angriff spielen wollen oder in der Defense oder so.
Genau, dann sagen die, okay, als nächstes spielen wir Five Down. Und dann sieht man das nicht. Dann sieht man es nicht auf dem Kamerabild. Und dann wird es für den anderen Assistenztrainer schwieriger, das zu scouten. Dann muss er mehr Arbeit investieren.
Zu vielen Spielen habt ihr ja wahrscheinlich schon Daten gesammelt. Schaut ihr euch trotzdem noch jeden einzelnen gleich intensiv an?
Man muss da die Rollenprofile oder die Spielerprofile ein bisschen unterscheiden. Wenn du einen Spieler hast, der, sagen wir, Luka Doncic kennst du ja auch, oder? Und wenn der für Slowenien spielt, dann hat er den Ball die ganze Zeit in der Hand. Richtig? Wenn man den jetzt in die Zone penetrieren lässt, also wenn der in die Zone reinkommt, zu seiner rechten Hand, ja, dann ist die Messe gelesen. Warum? Weil der macht entweder 70% Zweier oder er spielt den Ball so aus, dass seine Mitspieler fast 50% Dreier treffen und dementsprechend darf der auf gar keinen Fall zur rechten Hand. Aber der hat natürlich auch Strategien, um zu seiner rechten Hand zu kommen, weil sonst wäre er ja nicht so gut. Richtig? Also der täuscht dann an, hey, jetzt gehe ich links. Dann stellt sich der Verteidiger in den Weg und dann dreht er sich im richtigen Moment geschickt um, setzt seinen Körper sehr gut ein und dann kommt er wieder zur rechten Hand. Und diese Strategien, die muss man alle herausarbeiten, damit der nicht diesen Vorteil generiert. Ja, weil aus diesem Vorteil entwickelt sich die komplette Offensive. Zum Beispiel, manchmal sieht man ja, es springt einer hoch zum Alley-oop-Dunk und dann haut er das Ding einfach rein und man denkt, was soll man dagegen machen? Da ist schon zu spät. Sobald er anfängt zu fliegen, da kommt dann niemand mehr ran. Richtig? Aber wenn man es schafft, davor den Aufbauspieler so unter Druck zu setzen, dass der gar nicht in die Zone reinkommt mit bestimmten Strategien, und das kann man immer ändern, ja, dann ist es für den Center-Spieler auch schwieriger, den Ball einfach zu bekommen und reinzuhauen. Und auch für den Spieler hinter der Dreierlinie. Ja, deshalb als nächstes, wenn du das nächste Spiel machst, dann schaust du mal ganz genau, ist es ein Rechtshänder oder ist es ein Linkshänder? Und dann stellst du dich mal, wenn du den verteidigst, was könntest du dann machen? Wie könntest du den verteidigen, wenn es ein Rechtshänder ist und der immer volle Kanne auf die rechte Hand will?
Dann mache ich die rechte Seite zu und gebe ihm links Platz.
Okay, wie machst du das?
Dann stelle ich mich so hin, dass ich ihm sozusagen die linke Seite aufgebe, dass ich ihm zeige, da habe ich Platz.
So, und jetzt stell dir Folgendes vor, wenn du einem guten Spieler eine offene Seite gibst, was macht er dann? Der dribbelt dann links an dir vorbei und dann geht er einfach auf die rechte Hand. Richtig? Deshalb muss man den Körper nur ein bisschen so positionieren. Ein bisschen so positionieren, dass er nicht so einfach auf die rechte Hand kommt, aber dass man nicht den Zug zum Korb zur linken Hand sofort offen lässt. Und es ist brutal schwierig, weil es gibt ja super schnelle Spieler in der Euroleague oder auch in der Bundesliga. Es ist brutal schwierig, das hinzubekommen. Und so ein Spieler wie zum Beispiel Nick Weiler-Berg, aber auch Malte Delo, die können das sehr gut, um einzuschätzen, dass sie nicht so komplett auf die linke Hand stehen oder auf die rechte Hand stehen, sondern nur so ein bisschen, ja, und so ein bisschen diese Hand wegzunehmen. Und jetzt probierst du mal beim nächsten Mal, wenn du verteidigst und du weißt, der will unbedingt zur rechten Hand, nimmst du deine Brust sollte auf Höhe von seiner rechten Schulter sein. Checkst du? Ja? Also nicht deine Schulter an seiner Schulter, das ist schon zu viel, sondern nur so halb die rechte Hand zustellen. Und dann schaust du mal, was er kann. Schaust du mal, ob er mit links dribbeln kann.
Wie viele Spiele der gegnerischen Teams guckst du dir zur Analyse an?
Die Assistenztrainer schauen sich 4, 5 Spiele an. Ich schaue mir den kompletten Datensatz an. Den kompletten Datensatz der Saison. Wenn man am Anfang der Saison ist, schaue ich mir auch die letzte Saison an. Ja, weil Beispiel Matt Thomas, sagen wir, der ist im letzten Vorbereitungsspiel ist der ein bisschen umgeknickt und dann hat er jetzt die ersten 8 Dreier verworfen. Ja, was ist seine Dreierquote?
0.
0%. Okay. Sollte man den jetzt werfen lassen?
Eigentlich nicht, nein.
Eigentlich nicht, oder? Die Zahlen würden ja sagen, oh, der wirft ja nur 0%.
Ja.
Aber, und das ist das Interessante bei Statistik, je höher die Zahl, desto präziser kann man diese Aussage treffen. Ja? Wenn man jetzt also sieht, der hat jetzt in der Saison schon extrem viele, in der Saison davor extrem viele Dreier geworfen und hat die mit 40% getroffen, dann wird man sagen, das ist natürlich ein Shooter, ein Werfer. Also müssen wir den verteidigen, wie einen Shooter extrem nah dran sein, auch wenn er die ersten 8 Würfe nicht verworfen hat. Weil sobald du den offen lässt, ich meine, so ein Shooter wie der Matt Thomas oder Andy Obst, wenn die da in der Halle stehen, was glaubst du, wenn die 100 Würfe nehmen? Was glaubst du, wie viele die so treffen? Ohne dass da jemand steht, einfach nur so.
Also ich denke so, also jetzt so im Warm-up denke ich an die Obst, so 45 bis 50 wird er treffen, denke ich.
Von 100 Dreiern? Ohne dass er gedeckt ist? Der wirft ja fast schon so 40. Der trifft ja so schon fast 40% mit der Hand im Gesicht.
Okay, also Papa sagt gerade 95.
95 ist schon ambitioniert, aber so auf jeden Fall über 80. Wenn der Andy Ruffs oder der Matt Thomas keine 80 von 100 Dreiern treffen, dann haben sie einen schlechten Tag. Also im Training. Das ist ein schlechter Tag. Ja. Es gibt ein Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, das habe ich mit dem Andy zusammen aufgenommen. Da hat er zuerst 10 Dreier geworfen mit rechts. Weißt du, was er dann gemacht hat?
Ja,
Hat
ich
er mit
glaube.
links geworfen.
Ja, das habe ich gesehen.
10 Dreier mit links. Ja. Also, da hat er alles reingeworfen. Und das sind herausragende Spieler. Die haben natürlich Stunden über Stunden das trainiert. Und deshalb würde man, das sieht man ja dann in den Daten, richtig? Da weiß man, okay, ein Matt Thomas, der hat letztes Jahr, hat ja pro Spiel, sagen wir, 6 Dreier geworfen und hat dann von diesen fast 3 getroffen. Also müssen wir den so verteidigen. Und dann die Spielweise, das ist dann so die letzten 5 Spiele. Was haben die jetzt in den letzten 5 Spielen gemacht? Wer hat jetzt da gespielt? Also wer hat viel gespielt? Welche Spielzüge haben sie häufig gespielt? Man schaut sich natürlich auch das letzte Spiel an, das man gegen die Mannschaft gespielt hat. Genau.
Gibt es Teams, die schwieriger zu analysieren sind als andere?
Ja, was glaubst du, welches Team schwieriger? Ich möchte nicht sagen schwieriger. Was glaubst du, welche Teams aufwendiger zu analysieren sind?
Also jetzt aus der Sicht von Bayern.
Aus der Sicht von Bayern, aus der Sicht von einem normalen Assistenztrainer, der da was vorbereitet. Ich kann mich noch erinnern, mal gebe mal einen kleinen Tipp. Mein erstes Jahr das war in Tübingen als Assistenztrainer. Und dann habe ich Rose Bamberg analysiert. Und die haben den Trainer Andrea Trinchieri gehabt. Kannst du dich an den noch erinnern? Der war ja dann auch bei Bayern Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, normalerweise mache ich das immer abends so, weil da ist nicht so viel los im Büro, da hat man ein bisschen Zeit. Und so normalerweise dauert es so 2, 3 Stunden, bis man alle Spielzüge drin hat in der Bundesliga. So, dann habe ich mich hingesetzt und da hat er in 3 Spielen, was glaubst du, wie viele Spielzüge der in 3 Spielen gespielt hat? Unterschiedliche Spielzüge?
Boah, keine Ahnung. Ich würde so
Hau mal
sagen.
eine Zahl raus. Ich mache mal ein Beispiel. In drei Spielen hat man insgesamt pro Spiel 80, also 240 Angriffe. Und 240 Angriffe, was glaubst du, wie viele Spielzüge, unterschiedliche Spielzüge der da in den 240 Angriffen hatte?
Hundertzwanzig.
120 wäre viel, weil das wäre ja, der hatte 70
Ja,
Spielzüge.
okay.
So,
Siebzig.
jetzt pass auf. So, wie geht das? Die spielen einen Spielzug. Und jetzt, das ist wie wenn du mitschreibst, okay? Du kennst ja diese, wenn der Trainer auf einem Board schreibt, richtig? So, du siehst jetzt einen Spielzug, dann schreibst du den runter. Ja, also zum Beispiel Handoff an die Obst und dann kommt der Fünfer zum Block. Ja, der große Mann kommt zum Block. Das wäre jetzt ein Spielzug. Und der Trinkieri, der hatte 70 Spielzüge und normalerweise hat es 2 bis 3 Stunden gedauert. Und auf einmal war ich um 3 Uhr nachts immer noch nicht fertig, weil der so viele Spielzüge hat. Und jetzt frage ich dich, welche Trainer sind schwieriger vorzubereiten? Und es sind meistens die Trainer, die ein extrem breites Playbook haben, wie zum Beispiel auch ein Trainer wie Šarūnas Jasikevičius, der jetzt mit Fenerbahce den Euroleague-Titel gewonnen hat. Und der hatte auch, ich weiß nicht, das sind richtige Brummer, diese Playbooks. Auch ein Željko Obradović hat unglaublich viele Spielzüge. Und diese Spielzüge, die musst du natürlich alle runterschreiben, weil du möchtest ja vorbereitet sein, und dem Trainer sagen, pass mal auf, der hat jetzt hier 70 Spielzüge und diese Spielzüge, die hat er am meisten gegen bestimmte Verteidigungen, genutzt. Und das sind dann diese Trainer, das ist relativ schwierig vorzubereiten, weil es einfach sehr viel Arbeit ist, weil du bist ja immer on the clock. Ja, immer, die Zeit läuft ja. Wir spielen ja am Donnerstag, dann spielen wir am Sonntag, spielen vielleicht am Mittwoch, Freitag, Sonntag, es geht ja immer weiter. Und du hast nur eine gewisse Zeit. Und manchmal musst du dann halt, wie ich an dem Tag, eine Nachtschicht einlegen.
Also, kommt es vor, dass Teams dich durch ihre Spielweise sehr überraschen?
Spielweise eher nicht, weil man das ja schon ablesen kann und man sieht ja auch und kennt sie auch, aber manchmal gibt es so Verteidigungsstrategien, die völlig ungewohnt sind. Was könnte das denn sein? Also was glaubst du, wie könnte man jetzt in der Euroleague oder auch in der Bundesliga, wie könnte man jetzt den Gegner überraschen?
Also ich denke, es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja jetzt so ein paar Center in der Euroleague zum Beispiel, die jetzt keine Dreier werfen. Oder sehr wenige. Die lässt man dann vielleicht eher offen, dass man die dann halt mit sehr viel Druck verteidigt. Also dass man
Das
die am
könnte es,
Dreier.
ja. Also man
Oder
super aggressiv zum Beispiel übers ganze Feld.
ja.
Was ist das Problem übers ganze Feld? Das mögen die
Ja.
Spieler nicht so sehr. Warum?
Wie bitte?
Das mögen die Spieler nicht so sehr. Was glaubst du, warum die Spieler es nicht so sehr mögen?
Ja, also wir spielen das auch, aber erstmal ist es sehr, sehr anstrengend und die Chance, dass er direkt an dir vorbeikommt, ist halt viel höher.
Ja, also die Spieler mögen es nicht so, weil sie so viel rennen müssen, ja. Aber es kann schon zu einfachen Punkten führen, richtig? Man kann dann zum Beispiel, das ist der Vorteil, wenn man einen Steal bekommt, also wenn man den Ball direkt klaut, dann geht man ja fast 1 gegen 0 auf den Korb zu. Und dann kann man die Punkte erzielen. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, so jetzt eine Strategie, man sagt, ein Spieler, der ist jetzt nicht so ein guter Werfer, aber ein sehr guter Verteidiger, und den lässt man vielleicht einfach mal frei, ja? Und dann sagt man, wir spielen jetzt einfach mal 5 gegen 4. Also ein Spieler bleibt frei und ein Spieler, den stellen wir einfach in die Zone. Und wenn derjenige, der nicht so gut Dreier werfen kann, wenn der einen Dreier trifft, dann ist es okay für uns. Aber wir probieren einfach das Spiel zu stören, ja? Oder man sagt, man spielt eine Zonenverteidigung und solche unterschiedlichen Strategien, da kann ein Trainer, da gibt es die wildesten Sachen, ja, und dann weißt du nicht, was da dann kommt und die Mannschaft ist dann auch überrascht und da braucht man schon auch ein bisschen Glück, ja, weil wenn man einen Profispieler komplett offen lässt, dann meistens trifft er dann doch, aber manchmal trifft er nicht oder manchmal nimmt er den Wurf nicht. Ja, da hat man so ein bisschen Glück. Also diese Strategien, die sind besonders in den Playoffs, sind diese Strategien sehr interessant.
Was findest du an deinem Job am interessantesten?
Am interessantesten finde ich, einer Mannschaft, Teil einer Mannschaft zu sein. Und du hast ja jetzt gehört, das sind ganz schön viele Assistenztrainer auch wenn man so viele Spiele hat. Man ist auch eine Mannschaft in der Mannschaft. Also zum Beispiel die Ärzte, die Physiotherapeuten, der Athletiktrainer, die Coaches, der Head Coach. Da ist man auch eine Mannschaft. Und dann gibt es natürlich noch die Basketballmannschaft. Und zusammen bildet man eine große Mannschaft oder das Unternehmen ist auch eine große Mannschaft. Und das macht einfach Spaß, da zusammen auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das Ziel kann ja vielfältig sein. Das Ziel kann sein, man versucht eine Meisterschaft zu gewinnen oder man probiert in die Euroleague Playoffs zu kommen. Ja, solche oder einen Pokal zu gewinnen. Und das finde ich am besten, ein Teil einer Mannschaft zu sein.
Glaubst du, Bayern Basketball ist auf dem Weg, die BBL genauso zu dominieren wie der Fußballverein der Bundesliga?
Ich glaube, dass die Situation für uns kommt natürlich immer ganz drauf an. Wenn die Euroleague jetzt noch größer wird, dann wird die Situation für uns auch schwieriger, weil wir extrem viele Spiele haben. Und wenn andere Mannschaften, wenn die nur 50 oder 60 Spiele haben, dann sind die richtig ausgeruht. Und vielleicht kennst du das. Manchmal hast du doch auch so Turniere, oder? So, wo du drei, vier Spiele hintereinander
Ja,
hast.
haben wir. Morgen fahren wir nach Berlin.
Okay, morgen geht's nach Berlin. Wie viele
Ja.
Spiele?
Kommt drauf an. Also Donnerstag, also morgen noch dann zwei abends, am nächsten Tag eins und dann kommt es halt drauf an, wie wir platziert sind.
So, und jetzt stell dir vor, du hast jetzt drei Spiele schon gemacht. Jetzt spielst du noch ein Halbfinale, viertes Spiel oder vielleicht ein Viertelfinale, viertes Spiel, fünftes Spiel, sechstes Spiel. Wie fühlen sich deine Beine dann an?
Sehr schwer.
Sehr schwer, ja? Und wenn mit schweren Beinen ist schwierig zu spielen, oder?
Ja, das stimmt.
So, und deshalb glaube ich, das ist alles andere als einfach für eine Mannschaft so viele Spiele zu spielen und dann mit schwachen Beinen da Basketballspiele zu gewinnen. Besonders, man muss ja auch berechnen, ich meine, ich bin 1,80 Meter. Wie groß bist du?
1,67,
Okay, wow.
1.
Okay. So, und dann gibt es aber auch Spieler, die sind natürlich 2,10 Meter und wenn die jetzt 4 Stunden im Flugzeug sitzen, dann ist das für die natürlich super Belastung. Weil die sind ja so eingepfercht. Und dann müssen die erstmal sich da regenerieren. Das bedeutet, auch die Reisestrapazen, das ist auch ein Faktor. Es ist nicht nur das Spielen, sondern auch das viele Reisen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass die Bundesliga weiterhin kompetitiv ist, also dass die anderen Mannschaften, haben wir gestern zum Beispiel gesehen, Heidelberg spielt super gegen Chemnitz. Hast du das Spiel gesehen vielleicht? Die haben.
Ja, also ich weiß, dass das Heidelberg gewonnen hat, aber ich habe es nicht
Genau.
gesehen.
Und Heidelberg, die haben mit sehr viel Energie gespielt, obwohl Chemnitz eigentlich ein bisschen bessere Athleten hatte. Und die haben einfach mit super viel Energie gespielt. Und mit viel Energie kann man ein Spiel natürlich auch gewinnen.
In diesem Jahr hat Alba Berlin große Probleme gehabt. Inwiefern ist es möglich, diese Probleme anhand von Statistiken zu finden? Hast du dich damit in diesem Jahr auseinandergesetzt?
Also natürlich bereiten wir Alba Berlin konstant vor. Ich weiß aber, dass dort sehr gute Leute am Werk sind, die genau wissen, was sie machen müssen und dass sie das analysieren werden und dann schauen, wo kann man, an welchen Stellen kann man drehen, was kann man verändern. Und manchmal, das sage ich dir auch, hat man einfach Pech. Ich hatte auch mal eine Saison, da haben wir Verletzungspech gehabt und dann haben wir ein Spiel nach dem anderen verloren. Das war in Tübingen. Und das hat dann auch einen Effekt auf die Mannschaft. Stell dir vor, du verlierst jetzt 5 Spiele in Folge. Wie gehst du jetzt in das nächste Spiel rein?
Unmotiviert.
Ja, vielleicht nicht unmotiviert, aber sagen wir, du willst schon gewinnen, aber dann siehst du, oh, jetzt hat der Gegner schon wieder 10 Punkte in Folge gemacht und dann hat es manchmal so einen Effekt, richtig?
Ja.
Aufeinander. Aber das geht ja auch in die andere Richtung. Kennst du auch, oder? Wenn jetzt zum Beispiel da treffen zwei, drei Leute, treffen ihre Dreier und auf einmal, obwohl man selber nicht getroffen hat davor, denkt man, oh, den treffe ich jetzt auch mal. Und so entwickelt sich dann hat man einen Runner. Ja, da hat man einen Lauf. Und so kann das passieren. Und das Gute im Sport ist, irgendwann wird immer, es gibt immer einen Strich. Ja, irgendwann ist der Pokal verteilt. Irgendwann ist jemand Weltmeister, Olympiasieger. Und aber weißt du, was kommt? Das nächste Spiel steht direkt an. Es geht immer weiter.
Wer wird in diesem Jahr BBL-Meister?
Ja, hoffentlich Bayern. Ist ja klar.
Und wer auch von den Stats würdest du sagen und so?
Das war's. Da gibt's jetzt noch keine Stats. Ich glaube, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft. Also sage ich Bayern. Aber Ulm ist auch sehr stark. Von den Stats ist Ulm sehr stark.
Mit welchem Spieler bei Bayern würdest du den Vertrag auf jeden Fall verlängern wollen?
Alle Spieler. Ich liebe alle Spieler. Das ist die politische Antwort, die du von mir bekommst.
Das erste Mal getroffen habe ich dich beim Supercup in Hamburg 2023. Du bist danach mit der deutschen Nationalmannschaft weiter zur WM gereist und konntest den Weltmeistertitel mitfeiern. Welche Aufgabe hattest du da?
Eigentlich genau die gleiche. Hast du da, das hast du ja direkt neben mir, oder?
Ich glaube ja.
So, hast gesehen, was ich gemacht habe? Da habe ich die ganze Zeit in so eine Excel-Tabelle was reingehackt. Ja, also eine Sequenz nach der anderen analysiert, geschaut, war das jetzt ein Spielzug für den großen Mann, war das für den Andy Obst, war das für den Dennis Schröder oder für den Franz Wagner? Welche Verteidigung haben wir gespielt? Haben wir jetzt dem Gegner zugelassen, dass der in die Zone kommt? Oder haben wir es geschafft, dass wir den da weg vom Ring halten? Ja. Und all diese Daten, die habe ich bei der Nationalmannschaft auch erhoben. Und dann, so wie wir es jetzt natürlich, wie der Zufall es will, beim gleichen Trainer, Gordy Herbert, habe ich es ebenfalls aufbereitet. Und dann einige Empfehlungen gegeben. Ich gebe natürlich nicht alle Zahlen. Das macht ja keinen Sinn, weil die Trainer, was glaubst du, wie viel Zeit die Trainer haben vor einer Halbzeitansprache? Halbzeitpause ist ja 15 Minuten. Was glaubst du, wie lange die Trainer zusammenstehen können? Der Trainer muss ja noch den Spielern das erklären. Und dann müssen die Spieler sich nochmal aufwärmen, damit sie schön locker sind fürs nächste oder warm. Was glaubst du, wie viel Zeit man da hat als Trainerteam?
Also sich untereinander zu besprechen.
Ja.
Ich denke 3 Minuten, 5 Minuten.
Maximal 3 Minuten. Dann schreibt der Trainer was auf, was ihm aufgefallen ist. Dann sagen verschiedene Trainer noch ihre Punkte. Und das war's. Zwei, 3 Minuten. Und ich sag immer, ich habe mehr oder weniger 3 Sätze, die ich sagen kann. 3 Statistiken. Und ich muss die 3 wichtigsten Statistiken rausfinden. Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, die haben 5 Dreier getroffen. Das sieht ja jeder. Sondern ich könnte sagen, die haben 5 Dreier getroffen, weil wir sie in die Zone gelassen haben und dann haben die den Ball rausgespielt. Was wir also machen müssen, ist, wir müssen besser die Zone schützen. Das wäre ein Beispiel. Und das habe ich auch bei der Nationalmannschaft gemacht. Und manchmal ist aber auch so eine Situation, zum Beispiel das WM-Finale gegen Serbien, daran kannst du dich erinnern, oder? Da hat ja Serbien in der ersten Hälfte einen 2 Dreier mit Brett getroffen und einen ganz schwierigen Wurf gegen den Mann. Und dann stand es irgendwie unentschieden. Und ich habe dann zu den Trainern gesagt, verändert gar nichts. Macht gar keine Änderung, sondern spiel einfach nochmal so eine Hälfte, wie wir sie gespielt haben, weil die haben 3 Würfe getroffen, die sie eigentlich nicht hätten treffen sollen, weil die super schwierig waren. Es war einfach Glück. Das waren Glückswürfe. Glückswürfe passieren, weil man wirft ja so 80, 90 Mal. Und du kennst es, wenn du 80, 90 Mal von der Mittellinie wirfst, ja, also oder von weiter weg, irgendeiner geht bestimmt rein, oder?
Ja.
Aber dann muss man nichts verändern. Und manchmal muss man auch nichts verändern.
Was genau sind im Trainerteam deine Ansprechpartner?
Meine Ansprechpartner sind immer der Trainer, der die nächste Mannschaft vorbereitet. Also, sagen wir, du wärst jetzt ein Assistenztrainer und du bereitest, such dir mal eine Mannschaft aus.
Ja, nämlich Bayern.
Aber wir sind ja selber Bayern, du bist ja jetzt bei uns, bis jetzt. Bayern.
Wie meinst du das jetzt?
Du bereitest eine Mannschaft vor. Such mal eine Mannschaft aus, alle außer Bayern, egal wer.
Dann Alba.
Okay, alles klar. Du bist jetzt zuständig für Alba Berlin. Jetzt setzen wir uns zusammen, wir trinken beide einen Kaffee und du eine heiße Schokolade. Okay? Und dann überlegen wir uns, was ist die beste Strategie, um Alba Berlin davon abzuhalten, hier jetzt gegen uns Punkte zu machen. Und wie können wir selber Punkte machen? Und wir beide erarbeiten jetzt eine Strategie. Ja? Und das ist jetzt für Alba Berlin. Und dann ist das Spiel vorbei. Und du hast noch andere Kollegen. Und mit denen treffe ich mich dann auch. Und setze mich mit dem zusammen und arbeite dann mit dem. Und dann präsentieren wir quasi beide den Head Coach, also den Gordy Herbert, was man machen könnte, einmal aus taktischer Sicht und einmal aus analytischer Sicht. Und meistens geht es Hand in Hand. Wenn man gut zusammenarbeitet, dann geht es sehr Hand in Hand.
Wirst du auch bei der Eurobasket in diesem Jahr dabei sein?
Da werde ich nicht dabei sein. Ich heirate in diesem Jahr. Deshalb ist da Hochzeit angesagt.
Viel Spaß.
Danke.
Wann beginnt ihr mit der Vorbereitung für die Spiele beim FC Bayern?
Für welche Spiele?
Also jetzt sagen wir, nächste Woche oder wir machen, Sonntag ist jetzt ein Spiel. Wann fangt ihr so an, dafür was zu machen?
Okay, also Sonntag ist ein Spiel. Jetzt hat der Trainer am Donnerstag, eine Woche vorher am Donnerstag, also 10 Tage vorher, bekommt er von mir normale Statistiken von den Spielern. Ja. Und dann bekommt er noch erweiterte Statistiken, so vielleicht am Sonntag, Montag, Dienstag. Und dann bespricht man sich und dann ist am allerspätestens Mittwoch, Donnerstag steht dann das, was man bearbeiten möchte und dann wird es am Freitag präsentiert. Der Mannschaft. Dann wird auch gezeigt, zum Beispiel, es ist nicht so, das Video, das der Trainer dann macht, ist vielleicht 20 Minuten lang. Aber 20 Minuten lang den Spielern zu zeigen, das ist ein bisschen lang, weil man muss ja auch was erklären. Ja, deshalb probiert man es zu reduzieren, um nur das Allerwichtigste zu sagen. Weil ganz wichtig für die Spieler ist, die müssen mit 100% dem Gameplan, also dem erarbeiteten Taktik, Spielzügen, müssen die folgen. Und dann muss man es relativ kurz und prägnant halten. Deshalb 10 Minuten.
Und wie macht ihr das beim DBB? Hast du die Vorrundenteams schon im Blick?
Ja, beim DBB ist es natürlich eine sehr interessante Konstellation, weil die Gegner, das weiß man ja nicht, wer der Gegner ist. Vorteil bei einem Euroleague- oder Bundesliga-Spielplan ist, man weiß ganz genau, gegen wen spielen wir am Sonntag. Aber wir wussten ja bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel nicht, gegen wen spielen wir bis 2 Tage vorher. Weißt du, was da die Variante ist? Gibt keine andere Variante, als einmal die Nacht durchzuarbeiten. Bis um 3 Uhr, 4 Uhr. Damit am nächsten Tag, sagen wir, du spielst das Viertelfinale gegen Lettland. Ja, dann wartest du ab. Wer ist unser Gegner im Halbfinale? USA. Okay. Analysierst du, bereitest du schon alles vor. Und dann in der Nacht machst du das nach dem Spiel, nach dem eigenen Spiel. Kann man meistens sowieso nicht so gut schlafen. Und man hat auch nicht die Zeit. Bereitest du alles vor, sodass du am Morgen nach einer kurzen Nacht alles präsentieren kannst, dem Trainer. Und dann kann man daran arbeiten in einem Training oder in einem sogenannten Walkthrough, wo man bestimmte Sachen durchgeht mit den Spielern auf dem Spielfeld. Also da muss man dann schnell sein und man muss vielleicht einen Kaffee um 22 Uhr trinken, was man normalerweise nicht machen sollte. Aber ansonsten wird's eine lange Nacht.
Wen hältst du für den stärksten Gegner in der Vorrunde?
Von Deutschland?
Ja.
Jetzt musst du mir doch mal die Teilnehmer. Eurobasket. Siehst du, da bin ich komplett noch in den Playoffs drin. Jetzt muss ich mir die Gruppen nochmal anschauen. So. Das ist natürlich auch immer entscheidend, welche Spieler sind jetzt dort damit drin. Beispiel Finnland. Finnland hat den Markkanen. Und wenn der Markkanen spielt, dann ist es ein komplett anderes Team. Weil das ist ja ein super Spieler. Auf europäischem Level hat er teilweise vergleichbare Zahlen mit Dirk Nowitzki gehabt. Muss man vorstellen, wie gut der punkten konnte. Ja, also wenn Finnland den Markkanen hat, dann sind die sehr schwierig zu spielen. Litauen ist aber klar Basketballnation. Die haben extrem viele gute Spieler. Aber auch da muss man sehen, wer spielt jetzt zusammen. Wenn jetzt ein Valanciunas spielt und ein Sabonis zusammen, dann muss man auf jeden Fall etwas an der Post-up-Verteidigung arbeiten. Also, dass man die großen Center abdeckt. Aber wenn du mir jetzt die eine Frage stellst, würde ich sagen, Litauen ist der schwerste Gegner und der zweitschwerste Gegner ist meines Erachtens Finnland.
Was erwartest du von der deutschen Nationalmannschaft? Sind wir Favorit auf den Titel?
Favorit weiß ich nicht, weil du Serbien mit meines Erachtens den besten Spieler der Welt mit dabei hast. Wenn der Jokic spielt, dann glaube ich nicht, dass man Favorit ist. Aber Deutschland gehört zu den, meines Erachtens, zu den Top-Teams. Eine Medaille ist auf jeden Fall drin. Wir haben ja auch Superspieler. Wir haben ja eine hervorragende Generation. Und auch, kommt ja auch viel nach.
Du arbeitest ja auch als Coach. Welche Teams hast du eigentlich schon trainiert?
Deren Dingen Regionalliga. Dann die erste Regionalliga Fellbach Flashers und meine Ü35 und Ü40 Mannschaft des FC Bayern. Und jetzt kommt ein richtiges Highlight, pass auf. Ü40 Weltmeisterschaft findet diesen Sommer statt. Und da kommen alle Leute über 40. Ich bin selber 38, darf da gar nicht mitspielen, sondern ich darf da nur coachen. Aber es gibt sogar, wenn ich es richtig weiß, eine Ü80-Mannschaft aus Japan, die sogar dorthin kommen. Da kommen 6.000 Leute, 6.000 Teilnehmer, die alle noch Basketball spielen können. Und jetzt bist du ja jung, aber mit 40 Jahren noch Basketball zu spielen, es ist schon anstrengend. Und dann mit 80 Jahren, kannst du dir das vorstellen, da noch Basketball zu spielen, das ist ein Ziel fürs Leben, das man haben kann.
Was reizt dich mehr, ein Job als Trainer oder als Analyst?
Die Analystenaufgabe ist ein Teil meiner Arbeit. Was mich sehr reizt, ist jetzt zum Beispiel sehr gute Teams zusammenzustellen. Also mit Teams zusammenzuarbeiten, beispielsweise, dass man probiert. Ich arbeite ja auch dem Sportdirektor zu, wo wir dann schauen, welche Spieler könnten noch gute Spieler sein. Das ist für mich eine sehr interessante Aufgabe. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung. Weißt du, es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides. Ein bisschen.
Was denkst du, wie viel Einfluss man als Trainer am Spielfeldrand wirklich auf das Spiel hat?
Willst du eine Prozentzahl oder willst du... Ich glaube, der Einfluss ist extrem groß. Als Basketballtrainer ist der Einfluss extrem groß. Weil der Vorteil, ich bin ja auch, früher war ich Fußballtrainer, auch. Und beim Fußball, da muss man immer unglaublich laut schreien und der Spieler hört einen trotzdem nicht. Aber beim Basketball kann man ganz viele Sachen verändern. Man kann zum Beispiel einen Spieler kurz herholen, man kann dem Spieler einen Spielzug geben, man kann einen Spieler auswechseln, den anderen einwechseln. Man hat ganz viele Varianten, wo man Sachen verändern kann. Aber wenn man gegen das Dream Team mit LeBron James und Stephen Curry spielt, dann ist trotzdem schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Aber wir waren kurz davor in London.
Gibt es etwas am Basketball, das du gerne ändern würdest?
Ja. Diese Reviews. Also, ein Basketballspiel lebt auch davon, dass es läuft. Und ich, weißt du, was ich machen würde? Ich würde den Schiedsrichtern ebenfalls eine Shot Clock geben. Also, wenn jetzt, sagen wir, ein Coach nimmt eine, der macht eine Challenge. So, und jetzt haben die Schiedsrichter 45 Sekunden Zeit. Ja? In den 45 Sekunden Zeit kann man ein bisschen Musik einblenden oder man kann oder dieses oder jenes mal, aber wir haben maximal 45 Sekunden Zeit. Und wenn sie bis dahin keine Entscheidung getroffen haben, dann bleibt die Entscheidung einfach bestehen. Weil es bringt niemandem etwas, wenn man 2 Minuten 30 auf so einen zuschaut, wie drei Leute auf einen Bildschirm draufschauen. Also wenn du mich fragst, dann würde ich das verändern und relativ zügig eine Entscheidung treffen. Ich glaube sowieso, es gehört zum Sport auch dazu. Schau mal, Fehlentscheidungen gehören doch zum Sport dazu, oder? Wenn der Schiedsrichter einen falschen Pfiff macht, dann ist es halt so. Dann muss man damit umgehen. Vielleicht in den alles entscheidenden Situationen, für 2 Minuten vor Schluss, da ist was anderes. Aber ansonsten, das Spiel muss weitergehen. Das Spiel muss laufen.
Es gibt ja den Spruch, Offense gewinnt Spiele, Defense gewinnt Championships. Den kennst du, oder?
Natürlich, ja.
Siehst du das auch so?
Ja, Defense gewinnt dann Championships, wenn die gegnerische Offense keine Offensive mehr generieren kann. Das ist ja immer auch ein Teil. Aber der Vorteil ist folgendes. Was glaubst du, warum man sagt, Defense wins Championship? Eine Frage, kann man über die Defense zu ganz schnellen Punkten kommen?
Theoretisch schon, wenn du vor der Mittellinie den Steal holst.
Zack, bumm. Ein Steal ist gleich 2 Punkte für mich, richtig?
Ja.
Aber in der Offense geht es nicht. Sagen wir, ich werfe jetzt einen Dreier rein. Dann muss ich ja trotzdem noch verteidigen. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, den Ball zu klauen, im besten Fall den Ball direkt wegzunehmen, dann habe ich fast schon direkt Punkte. Das sind fast sichere Punkte. Wenn ich jetzt aber einen Dreier reinmache, dann muss ich trotzdem noch verteidigen. Das bedeutet, die Verteidigung schafft es, und das ist ja verrückt, wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt gegen die USA gespielt, wir hatten 113 Punkte und die hatten 111 Punkte in diesem Halbfinale. Ist ja verrückt, dass man 40 Minuten 80 Mal angreift, 90 Mal angreift und dann hat man einfach nur 2 Punkte mehr. Und deshalb ist eine Aktion, ein Steal und 2 Punkte, das kann schon das Entscheidende sein. Und deshalb ist schon die Verteidigung schon auch, wenn man es schafft, einfache Punkte daraus zu generieren.
Genau, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast also ein Start-up gegründet, das Basketballdaten für Wettanbieter analysiert. Wie macht ihr das genau?
Also das wird quasi, das Start-up habe ich, das ist quasi nicht mehr aktiv, aber die Idee dahinter war, dass man, es gibt ja immer so Dienstleister für Wettfirmen, wobei es ist natürlich so, das ist für Kinder und für Jugendliche völlig uninteressant. Ja, weil es macht auch gar keinen Sinn, auf Spiele zu wetten, weil man verliert sowieso nur Geld. Ja, es gibt da keine Möglichkeit. Aber diese Dienstleistung ist ein Datenservice, der zum Beispiel berechnet, wenn der Andi Obst jetzt einen Dreier trifft oder Dreier wirft, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, und dem wird dann ein Wert zugerechnet, so ein Expected Score. Ja, das sind jetzt aber Produkte für die als Datendienstleister für diese Wettfirmen.
Du arbeitest auch für DAZN als TV-Analyst, TV-Analyst. Könntest du dir vorstellen, auch für Teams in der NBA zu arbeiten?
Also ich hatte das gemacht für DAZN habe ich gearbeitet. Dann habe ich jetzt natürlich bei Bayern angefangen und meine Zeit ist auch limitiert, weil ich ab und an auch noch Skifahren gehen möchte oder aufs Fahrrad. Deshalb ist es da limitiert. NBA, ich habe sehr viele Freunde in der NBA, Trainerkollegen, mit denen ich mich unterhalte. Und NBA ist super interessant, super spannend. Die haben auch komplett andere Möglichkeiten, ja, auch mit AI, also künstlicher Intelligenz, mit Kamerasystemen. Aber der Unterschied ist, dass ich jetzt hier in Europa lebe und jetzt es nicht unbedingt mein Ziel ist, rüber in die USA zu gehen. Ich habe auch hier Familie, deshalb mein Mittelpunkt ist eher München, Europa als USA. Aber ich unterhalte mich sehr viel mit Leuten aus der NBA.
Welche Liga interessiert dich persönlich am meisten?
Basketballliga?
Ja.
Euroleague ist klar, schaue ich mir eigentlich jedes Spiel an. NBA Playoffs finde ich super. NBA Regular Season finde ich nicht so gut, kann ich nicht so sehr gewinnen. Ich schaue natürlich auch die BBL an. Aber ich finde gerade diese Playoff-Serien, das finde ich interessant, weil da kann man sehen, was ändert ein Trainer, wie lässt er spielen. Das ist sehr interessant. Und ansonsten Fußball-Bundesliga und Premier League. Bayern und Liverpool schaue ich mir gerne an.
Bist
Du
du
auch?
noch?
Was schaust du dir an?
Also Fußball, ich schaue nicht jedes Euroleague-Spiel, aber schon viele. BBL, eigentlich Alba sehe ich auch sehr viel, aber jetzt so die anderen Spiele guck manchmal. NBA eigentlich gar nicht. Ich krieg da was von mit so und mich interessiert das eigentlich auch nur. Die Spiele sind aus unserer Sicht halt zu sehr schlechten Zeiten.
Ja, ist ja klar. Viel zu spät.
Ja.
Früher habe ich mir NBA-Spiele in der Nacht angeschaut, aber das darfst du jetzt deinen Eltern nicht erzählen. Aber ich habe auch schon ein bisschen älter.
Ja, ich finde die NBA eigentlich auch ganz cool, nur so, hast du auch gerade schon gesagt, so Playoffs finde ich auch deutlich interessanter, weil die da so in der Saison gibt's halt so eine richtige Defense ist halt nicht so vorhanden, finde ich immer.
Die probieren schon Verteidigung zu spielen, aber die Schiedsrichter lassen sie auch nicht so sehr.
Ja, die
Die
pfeifen.
Schiedsrichter pfeifen viel ab, gell?
Genau, das ist deswegen, also das ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsliga, aber ich finde es auch schon cool eigentlich.
Sobald die Playoffs losgehen, ist schon gut.
Ja.
Das macht schon Bock. Fußball?
Fußball gucke ich eigentlich
Dortmund.
nicht. Nee.
Nee, okay.
Du moderierst ja auch den FC Bayern Podcast Open Court. Wer war für dich der interessanteste Gesprächspartner?
Ich finde die Mischung gut. Ich unterhalte mich natürlich gerne mit Steffen oder mit Paul Zipser auch, wenn der bei uns zu Gast ist. Aber auch interessant ist, wenn jetzt ein offizieller, natürlich unser Clubchef Herbert Hainer da ist. Das ist dann schon sehr interessant, weil man sich mit den Leuten auch gut austauschen kann und ja, sind immer interessante Gäste.
Wen soll ich unbedingt mal interviewen, zu dem du den Kontakt herstellen kannst?
Ja, du wolltest doch den Marco interviewen, habe ich hier. Oder?
Also,
Pesic.
ja, das wäre sehr cool, wenn das funktioniert.
Ja gut, dann kann ich ihn ja mal fragen, ob er da bei dir zu Gast sein möchte.
Die letzte Frage geht an dich. Was wolltest du schon immer mal sagen?
Ich grüße alle, die mich kennen.
Okay. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, kein Problem. Herzlichen Dank dir. Cool, dass du das machst. Ja, freut mich. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was mitgenommen.
Ja,
Und es
fand
war
ich sehr
nicht zu viel
interessant.
Fachchinesisch.
Nee, also ich hatte es mir, es war weniger Stats, als ich gedacht hatte.
Ja, gut, dann habe ich ja keinen schlechten Job gemacht, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Und es war auch weniger Prozentrechnen, als du befürchtet hattest,
Ja,
oder?
das stimmt.
Du hast schon ein bisschen Schiss gehabt, oder?
Bisschen.
Okay. Nee, cool, dass du das machst. Ich werde es auf jeden Fall meinen Nichten und meinem Sohn auch schicken, damit die sich das anhören können. Dann wissen die auch genau, was ich mache. Das ist ganz geschickt.
Spielen die auch Basketball?
Die spielen ab und an Basketball.
Okay.
Mein Sohn fährt gerne Ski. Wir gehen heute Skifahren.
Dann viel Spaß.
Wenn es die Zeit zulässt. Und das Wetter.
Ja, dann euch viel Spaß.
Jawohl, herzlichen Dank und viel Erfolg bei deinem Turnier in.
Ja, danke schön. Liebe Leute, die EM rückt näher. Ich hoffe, bis dahin noch einen coolen Interviewpartner zu finden, um euch vorab noch ein paar Infos zu geben. Wenn ihr eine Idee habt, wen ich interviewen soll, dann schreibt mir eine E-Mail an email@korbleger.net. Bis dahin danke ich euch fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Euer Emil.